War das der Klassenerhalt? Darüber sprechen wir gleich in der Heinerstube. Und wir wagen einen Blick in die Zukunft.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt. Tor, Tor, Tor für Darmstadt.
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblocks. Wir nehmen auf nach dem Spiel des SV Darmstadt 98 gegen Hannover 96, das die Lilien mit 3:1 gewonnen haben. Mit dabei heute der Nick, wie immer. Hallo Nick.
Hallo zusammen. Hi.
Und heute auch wieder dabei mal der Christoph. Hallo Christoph.
Gute und frohe Ostern in die Runde vor allen Dingen.
Ja, frohe Ostern auch von mir. Ich bin Stefan und ich begleite euch, moderiere das heute wieder so etwas. 3:1 haben wir gewonnen, haben die Lilien gewonnen. Kommen wir vielleicht zunächst mal zur Aufstellung. Da gab es eigentlich wenig Überraschungen. Philipp Förster hat gefehlt, gelb gesperrt. Dafür kam Fraser Hornby wieder zurück, nachdem er im letzten Spiel in Berlin noch hatte passen müssen wegen einer Einblutung am Knöchel. Ja, und Fraser Hornby bringt uns eigentlich schon genau ins Spiel, denn nach 30 Sekunden war der Ball zum ersten Mal im Netz und Fraser Hornby hat das Tor geschossen. Hat nachher gesagt, es war das schnellste Tor seiner Karriere, so schnell hat er vorher noch nie getroffen. Ja, aber gut 30 Sekunden sind ja auch eine tolle Zeit. Christoph, du hast neben mir im Stadion gesessen. Wie hast du das Tor erlebt?
Ich glaube, wir haben unsere Lehnen noch gar nicht runtergeklappt und unsere Laptops bereit gehabt und da hat schon geklingelt. Ich hatte Gott sei Dank das Glück, es zu sehen, dass auch gerade die Entstehung des Tores war ja sensationell, dann der das Hackenzuspiel von Corridor, also besser kann man in Ostersonntag nicht reinkommen und war ein super, super cooler Auftakt besser kann es nicht beginnen.
Ja, Hannover hat auch so ein bisschen mitgeholfen, haben den Lilien den Ball aufgelegt und dann haben sie wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ich glaube, Liedberg war es, der den Ball dann auf Corridor gespielt hat, auch sehr, sehr gut gespielt. Und der hat den dann mit der Hacke danach Fraser Hornby gefragt, wie das überhaupt heißt. Ich kannte das Wort nicht, also Backheel ist die Hacke auf Englisch, mit Fraser müssen wir noch immer Englisch sprechen, hat den auf Fraser Hornby vorgelegt und ziemlich cooles Tor, Nick, oder?
Ja, mega cool. Nürnberger hat, muss man sagen, auch super wachsam den Ball erkämpft und dann auch sofort im Vollsprint weiter, also Ball erkämpft, zack, weiter, war also sofort auch im Spiel drin. Und ich finde, die Szene war so sinnbildlich für die erste Viertelstunde, weil bei Hannover weißt du ja nie so richtig, was du bekommst. Ich hatte so gar kein Gefühl für diese Mannschaft, mal top, mal schlecht. Also irgendwie war da alles drin und wir wussten ja, das ist die letzte Chance für die im Kampf und im Aufstieg wahrscheinlich. Und ich fand das super, weil wir so gallig waren. Wir waren so giftig, wie wir uns das eigentlich immer wünschen. Wir haben mutig die Bälle in die Tiefe gespielt, das, was wir noch beim Hertha-Spiel so vermisst haben, mit hohem Risiko und dann halt auch mal mit der Hacke. Und also mein Herz hat echt so gelacht wie seit langer Zeit nicht mehr in dieser ersten Viertelstunde. Aber um das gleich zu sagen, schade, dass nicht gleich 2 der 3 Tore gefallen sind. Das muss man wirklich sagen. Den Vorwurf muss man der Mannschaft machen. Da waren ein paar dicke Dinge noch dabei. Und normalerweise hättest du das Spiel eigentlich nach 15 Minuten zumachen können. Und dann passiert das, was ja gerne mal uns passiert, dass dann wie aus heiterem Himmel so die Spielkontrolle verloren geht. Also es war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht zu erklären und plötzlich haben wir uns hinten reingezogen. Die Abstände zwischen den Ketten waren, finde ich, mega groß plötzlich. Es war wie, als hätte uns jemand den Stecker gezogen, ein Stück weit. Und wir können echt froh sein, dass Hannover da nicht mehr draus gemacht hat. Aber das hat mir nicht so gut gefallen. Ich fand, es war so unnötig, dass wir da die Spielkontrolle aus der Hand gegeben haben, weil das die ersten 15 Minuten, das war für mich top, top, top Level, muss man echt sagen.
Ja, da würde ich aber gerne die Mannschaft dann auch ein bisschen verteidigen. Also Kohfeldt hat nach dem Spiel in der Konferenz auch gesagt, oder war es in der Medienrunde nach der Konferenz, die Mannschaft ist schon auch ziemlich overpaced in den ersten 15 Minuten. Also die hatten so viel Power und dem haben sie dann schon auch ein bisschen Tribut gezollt. Und Hannover ist ja jetzt auch, nicht, dass ich jetzt wieder was ins Phrasenschwein werfen muss, wurde mir nach der letzten Sendung schon gesagt. Keine Laufkundschaft, hätte ich sonst gesagt, sage ich nicht. Also Hannover hat eine sehr gute Mannschaft. Das muss man ja tatsächlich auch sagen, so unfassbar, dass die Mannschaft Jahr für Jahr, was da für ein Geld drin steckt und dass sie es trotzdem nicht schaffen, wirklich aufzusteigen. Ganz aus meinen Händen sind sie noch nicht, aber die große Chance haben sie heute verpasst. Und ja, also Hannover ist einfach auch eine gute Mannschaft, das muss man sagen. Und ja, ich sehe es aber genauso wie du, Nick. Also eigentlich hätte man schon nach 15 Minuten 2-0 führen können. Also Hannover war, auch wie Christoph gesagt hat, wir hatten die Laptops, naja, ich hatte ihn schon aufgebaut, aber es war noch gar nicht so richtig da und dann stand schon 1-0 und dann hätten sie gleich das 2-0 hinterherlegen können. Ja, und dann wurde es auch für mich, für mein Empfinden so ein bisschen zäh. Also es gab dann, also Hannover kam besser ins Spiel, hat auch die Kontrolle übernommen für mein Empfinden, weitgehend ohne dominant zu werden. Es gab in der ersten Halbzeit nochmal so einen Lattenstreifschuss, den Hannover hatte. Aber für mein Empfinden waren sie so ein bisschen besser. Christoph, wie hast du das gesehen?
Ja, das hat ja auch Kofeld in der PK gesagt, dass da so diese Kontrolle gefehlt hat in dem Zeit so ab der 20. Minute. Und aber letztlich dann auch nichts Zwingendes dann so auf unser Tor kam und von daher diese Blaupause gut überstanden haben und dann auch nach dem 1:1 dann auch dann wieder die richtigen Antworten ge gehabt. Und wie hat Marcel Schunes so nach dem Spiel unten in der Mixzone gesagt, man kann halt nicht immer ein Feuerwerk abbrennen, sondern man muss halt auch mal mit weniger zufrieden sein. Ist für die Fans nicht immer ganz so toll, aber das teile ich auch. Letztlich ist ein 3-1 rausgesprungen und da fragt in 3, 4, 5, 6, 7 Wochen keiner mehr, wie die 2 Punkte dann noch oder die 3 Punkte letztlich zustande kamen. Von daher, ja, es war so, diese Phase war jetzt dann nicht so wie die erste Viertelstunde, aber danach hatten wir ja nochmal eine richtig schöne Schlussviertelstunde, die richtig auch packend und spannend war. Und ich bin auch rausgegangen, habe gesagt, ich hab ein richtig gutes, spannendes Fußballspiel gesehen und einen schönen Ostersonntag verbracht.
Ja, es gab ja auch noch dann, obwohl Hannover ein bisschen mehr vom Spiel hatte, gute Gelegenheiten. Also ich will die Chance von Boetius, wo der aus 8 Metern, da kann man den Ball auch mal ins Tor machen, hat Kofeld dann auch so etwas augenzwinkernd gesagt, dass da hätte eigentlich schon die Vorentscheidung fallen können. Und ja, ich weiß nicht, ob du noch was zum Verlauf des Spiels sagen willst oder ob wir schon gleich zu dem Ausgleich kommen wollen, der relativ spät gefallen ist
Ja.
und wo ich dann echt ein schlechtes Gefühl hatte.
Ja, ging mir genauso. Ich möchte schon noch einen Punkt ansprechen. Ich finde, das zieht sich leider noch so ein bisschen, da haben wir noch nicht so diesen Lerneffekt. Ich finde, dass wir häufig diese Umschaltsituationen, diese Kontersituationen so unfassbar schlecht ausspielen. Also der Pass in den Rücken, der letzte Pass oder dass Lidberg oder Hornby aus dem Abseits zurücktraben, also wo du so 3 gegen 2 Überzahlsituationen hattest, da hatten wir echt so ein paar Sachen, wo ich sage, ey, der letzte Pass, wenn der kommt, dann stehen die 2 gegen 1 vorm Tor. Das hat mich so ein bisschen genervt, ehrlich gesagt. Und eine Sache, Boetius hat zweimal am eigenen Strafraum rumgetrippelt. Ich hätte durch den Fernseher, ich war ja in München, ich hätte durch den Fernseher krabbeln können. Das hat mich auch wahnsinnig genervt am eigenen Strafraum. Aber wie du gesagt hast, Christoph, Haken dran, also muss man echt sagen. Und ich meine, nach dem 1-1, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, sie haben drum gebettelt, ehrlich gesagt, um das 1-1. Sie haben das Risiko zu sehr gesucht, also zu sehr, also herausgefordert, weil sie zu passiv waren. Und das ist für mich wirklich der Lerneffekt des Spiels, dass sie danach den Schalter sofort umlegen. Masailler, was für eine geile Einwechslung. Was für eine endlich mal scharfe, schöne Flanke. Ich kann mich kaum erinnern, dass wir in den letzten Monaten mal so ein scharfes Ding gesehen haben, wo du eigentlich nur noch die Birne hinhalten musst. Und Corredor, so ein feiner Fußballer, er ist, hey, langsam muss man sagen, auch ein Kopfballungeheuer. Ich glaube, er hat jetzt ein paar Kopfballtore schon gemacht. Also das war, finde ich, Note 1 mit Sternchen schon in der, also den musst du erstmal so setzen, den Kopfball, aber auch die Flanke so richtig scharf. So müssten unsere Ecken mal häufiger kommen. Also das fand ich mega cool. Und zum 3-1 würde ich gerne auch noch was sagen, weil ich glaube, da hat der SV Pullach heute mitgespielt, hier mein Ort, wo ich lebe. Günter Perl, schöne Grüße an der Stelle, war Videoschiedsrichter heute. Sein Sohn hat bis vor kurzem mit meinem Sohn zusammen beim SV Pullach gespielt. Vielleicht lag es daran. Ich bleibe dabei, das war kein Elfmeter. Also sorry, so gerne ich das 3-1 mitnehme. Aber danke, Günter, dass du den nicht zurückgenommen hast, weil, also ganz ehrlich, aber egal. Haken dran und den schön reingezwirbelt, wunderbar, alles gut, aber ein Elfer war das nicht.
Kommen wir gleich nochmal dazu. Ich würde gerne auch nochmal so um das 1:1 kommen, darauf näher eingehen. Sie haben drum gebettelt, das Gefühl hatten wir auch im Stadion, dass dazu zu passiv war. Wie gesagt, auf der anderen Seite auch Hannover relativ stark. Und dann postwenden das 2:1. Und da ist jetzt die Frage, ist das Moral gewesen, ist das Mentalität gewesen oder war es nicht einfach auch noch so ein bisschen Glück, dass es endlich mal auch funktioniert hat? Das war also nicht, Herr Kohfeldt hat das dann diplomatisch gesagt, natürlich würde er am liebsten sagen, ja, das wäre die Moral gewesen, aber dass du quasi postwendend wiederkommst und alles so passt, ist natürlich auch, da hast du mal, hatten die Lilien ausnahmsweise, muss man ja auch sagen, wirklich ausnahmsweise mal das Momentum auf ihrer Seite. Und da, Christoph, würde ich dich gerne auch nochmal fragen, als ehemaliger Torwarttrainer, so toll, dass der Corridor gemacht hat, der war haltbar, oder? Für Zieler. Den einzigen Weltmeister auf dem Platz.
Also wenn man bedenkt, dass da ein Weltmeister im Tor steht, ja, mit halten können und halten, dann letztlich, das sind immer so eine ganz schmaler Grat. Letztlich, ich schließe mich da auch nicht an, es war einfach überragend gemacht, auch diese Torvorbereitung. Marseille hatte eine Minute zuvor fast die gleiche Situation, auch auf rechts durch, hat dann die Flanke leider nicht so an den Mann gebracht und dann eine Minute später bringt er sie dann und überragend abgeschlossen. Und
hi Lilien-Fans, wir stecken jede Woche sehr viel Herzblut in die Heinerstube. Es macht uns allen wahnsinnig viel Spaß und wenn euch das auch so gut gefällt wie uns, dann belohnt uns doch mal mit einem Abo, das hilft uns wirklich sehr, oder einer Kanalmitgliedschaft. Wir sehen uns in der Heinerstube.
Ich sage auch, dass der Begriff ist jetzt noch gar nicht gefallen, Mentalität oder was du noch genannt hast, Stefan. Es ist auch vielleicht Qualität, die letztlich dann auch dahinter steckt, muss man ja auch sagen. Das war ja kein Zufallstor, ne? Das muss man ja vielleicht auch dieser Mannschaft langsam mal zugestehen, dass da eine hohe Qualität auf dem Platz steht. Dass auch André Breitenreiter wirklich sehr, sehr prominent in der PK dann auch an Florian Kohfeldt platziert hat. Der ist fast rot geworden auf dem Podium, so ein bisschen des Lobes wegen. Und ich sage das ja schon öfters, dass diese Mannschaft, die hat eine enorme Qualität und das war jetzt auch so ein Zeugnis oder für mich dann auch so ein Moment, genau auf dieses 1:1 so zu reagieren, das ist klar, es ist Mentalität, aber es ist auch Qualität und die hat diese Mannschaft einfach und die wurde in der Saison auch oftmals, finde ich, ihr abgesprochen, in manchen Spielen teilweise vielleicht zu Recht, aber jetzt heute haben wir, glaube ich, gesehen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die fußballerisch super gut drauf ist und letztlich sich dann auch dafür belohnt hat. Das muss man wirklich sagen. Vor 3-4 Monaten wäre das Spiel dann vielleicht dann noch in eine andere Richtung gekippt.
Ich finde auch, dass sie sich mal belohnt haben, das war schon auch gut, weil es eben auch viele Spiele gab, wo sie sich nicht belohnt hatten. Und wir haben viel über auch, wurde viel gesprochen über Expected Goals und Ähnliches und heute endlich mal positives Ergebnis gehabt. Und ja, dann kommen wir noch auf den Elfmeter tatsächlich zu sprechen. Ich weiß es nicht. Ich habe es im Stadion gesehen. Dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Mit Schlusspfiff muss der Spielbericht raus. Ich konnte es mir in der Wiederholung nicht nochmal ansehen. Ich weiß auch nicht, das erste Gefühl war, es war abseits, also zumindest abseits verdächtig. Das hätte der VAR aber dann sicher moniert, wenn es abseits gewesen wäre. Und das andere, die sind beide zum Ball gegangen. Zieler hat ihn erwischt. Puh, also meine erste Reaktion im Stadion war, ja, war ein Zweikampf, aber er pfeift es nicht. Also Nick, du hast ja schon was so ein bisschen dazu gesagt. Christoph, vielleicht, wie hast du die Elfmeterszene erlebt?
Ich musste da so ein bisschen an das Eintracht-Spiel am Donnerstag denken. War jetzt von der Wucht jetzt nicht ganz so dramatisch wie jetzt mit Lagenmacher und mit Zieler. Aber ich habe noch keine Slow-Mo gesehen oder Wiederholung, aber als ich so gesehen habe, ich gesagt, ja, kann man pfeifen. Wir haben ja dann überlegt, ist es abseits? War das vielleicht eher ein Grund abzupfeifen? Nick hat es dann wahrscheinlich im Fernsehen dann auch noch ein bisschen genauer gesehen als wir auf der Tribüne. Also mein Blick hätte es gesagt, ja, den kann man pfeifen. Ist wahrscheinlich so ein Kann-Ding. Kann, aber muss man nicht.
Nick hätte ihn nicht gepfiffen.
Ja, ich hätte ihn nicht gepfiffen, weil die Szene war eigentlich schon, also er hat den Ball schon gespielt gehabt und er hat ihn in dem Moment nicht berührt, der Zieler, und erst wirklich 2 Sekunden nach eigentlich dem Pass, den er gespielt hat, also sprich neue Spielsituation und also egal wie, aber anyway, ich würde trotzdem mal sagen, ich finde es toll, dass sich Hornby da nochmal so belohnt hat und das Ding ins Kreuz erkämmert. Also für mich, um nochmal, weil wir vorhin ja schon drüber gesprochen haben, die Mannschaft hat eine Qualität. Für mich gibt es den SV 98 mit Hornby und den SV 98 ohne Hornby. Und ich finde, der hat eine unglaubliche Wirkung auf die Mannschaft. Und was haben wir noch am Anfang der Saison? Ich inklusive uns das Maul über ihn zerrissen. Das muss man echt sagen. Ich kann immer nur sagen, Chapeau. Jetzt auch 5 € ins Phrasenschwein. Aber er hat wirklich ein super Spiel gemacht. Und du hast bei Hertha das Auswärtsspiel ohne ihn gesehen. Das war ein anderes Spiel. Wir strahlen kaum Torgefahr aus. Er hat ein sensationelles Passspiel. Er geht so unglaublich weite Wege, was der heute für Kilometer runtergeschrubbt hat. Und dann noch in der 92. Minute den Elfmeter so konzentriert reinhämmert. Also ich finde, Mann des Spiels gehört für mich in die Kicker-Elf des Tages definitiv. Und der zweite, den ich gerne erwähnen würde, und ihr wisst, aus meinem Munde ist es dann schon auch was anderes. Ich habe oft Müller kritisiert. Ich finde, der hat in den letzten Wochen echt eine Top-Entwicklung genommen. Und da muss ich aber auch sagen, das hat auch ein bisschen was mit Nürnberger zu tun. Seitdem der im Zentrum jetzt spielt, die 2 Spiele, hat er nochmal eine Schippe draufgelegt, wie ich finde. Ich finde, dass die sich echt gut ergänzen, die 2. Da war nicht alles Gold, was glänzte heute bei Nürnberger, aber trotzdem, das ist ein anderes Spiel. Das muss man echt sagen. Und ich finde, da hat sich was gefunden mit den beiden. Und ich freue mich wahnsinnig auch für Müller, weil wir wollten ja eben nie was Schlechtes, muss man sagen. Und er hatte schlechte Spiele, aber jetzt muss man einfach sagen, die letzten 2 Spiele war er mit der beste Mann auf dem Platz bei den Lilien.
Da stimme ich dir zu. Ich fand Müller auch wirklich sehr gut, auch schon im Hertha-Spiel. Bei Hornby, ich bin großer Fan von Hornby, ich habe ihn auch immer wieder in Schutz genommen, fand, dass ihm da schon auch Unrecht getan wurde über lange Zeit. Ich finde allerdings, dass er so richtig gut ist, nur wenn er mit Lidberg zusammenspielt. Das ist auch immer was, also Hornby ohne Lidberg ist auch häufig nur die Hälfte wert. Das muss man tatsächlich auch sagen. Lidberg, der vorne in den Infight geht, Hornby, der sich dann zurückfallen lassen kann. Und wenn er das Spiel vor sich hat, dann hat er natürlich auch ein unglaubliches Auge und Spielverständnis. Und ja, er spielt ja meistens mehr auf der 10 und auf der 10 gefällt er mir auch richtig, richtig gut und ab und zu geht er dann in die Spitze. Wir haben ihn nach dem Spiel auch gefragt, verstehst du dich denn mehr als Angreifer in der vordersten Front oder als Zehner? Meint er, ja, irgendwo so dazwischen. Also wollte ich da auch nicht so festlegen, aber das geht nur, wenn vorne einer drin steht wie Lidberg. Also das ist echt ein super Angriffsduo, was der SV Darmstadt 98 da hat. Und was ich hätte eigentlich vor der Saison oder letzte Saison habe ich da mal gedacht, Mensch, ja, mit Torsiello und Wilhelmsson, da könnte man doch auch vielleicht ein gutes Zweitligasturmduo haben. Ich oute mich, auch ich mache ab und zu mal, habe auch ab und zu mal Fehleinschätzungen. Also in dem Fall, ich hatte weder Hornby und Lidberg war da noch nicht bei den Lilien, muss man sagen. Aber das ist wirklich ein Traumduo, was der SV Darmstadt 98 da vorne hat, auf jeden Fall.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sich viele Vereine uns darum beneiden. Also das ist, glaube ich, so wirklich in dieser Liga. Die beiden, wie du richtig sagst, im Verbund, beide, wenn sie auch in ihrer Topform sind. Gibt es nicht viele Duos, glaube ich, oder Sturmreihen, die dann auch da wirklich rankommen?
Ich denke mal, beide haben auch noch Vertrag. Also selbst wenn jetzt da irgendwie andere Vereine Appetit bekommen haben sollten, würden die Lilien im besten Fall ziemlich viel Geld bekommen. Aber ich gehe mal erstmal nicht davon aus, dass sie jetzt zum Saisonende weggehen. Und ja, vielleicht, habt ihr noch was zum Spiel? Sonst können wir noch auf ein paar Personalien eingehen.
Wunschlos glücklich. Wir können gerne über die Personalien sprechen.
Okay, die erste kuriose Personalie heute war, das haben wir auch erst später mitbekommen, dass auf der Bank Steve Kroll saß, der eigentlich nur noch Nachwuchstrainer Torwarttrainer im Nachwuchsleistungszentrum, nicht nur, Entschuldigung, das soll nicht abwertend klingen, also der Torwarttrainer ist zeitweise in den vergangenen Monaten, bevor der neue Torwarttrainer kam, auch mit als Torwarttrainer ausgeholfen hat bei den Profis und jetzt heute, wie Kohfeldt dann gesagt hat, tatsächlich von der Bank, vom Sofa auf die Bank geholt wurde. Also es war so, dass sich Alexander Bruns beim Aufwärmen verletzt hat, ich habe nachher kurz angesprochen, er meinte, er hätte einen Schuss gemacht, Ball gepasst und es hätte Knall oder Peng gemacht, hat er gesagt, es hat Peng gemacht und dann ging nichts mehr. Und er klang relativ pessimistisch, gibt noch keine Diagnose, aber das klang jetzt auf jeden Fall nicht so gut. Und deswegen hat Florian Kohfeldt tatsächlich gesagt, ja, wir haben den Steve Knoll vom Sofa weggeholt und der Schiedsrichter hat gesagt, ist okay, wenn er Spielberechtigung hat oder sowas, dann kann der kommen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, den, also ich glaube, innerhalb von einer Viertelstunde oder sowas vom heimischen Sofa auf die Bank zu bekommen. Das war so eine etwas kuriose Personalie, aber auch ganz, ganz lustig so am Rande. Ja, ansonsten müssen wir über Torhüter-Thema, haben wir auch immer wieder angesprochen, Dimo Wache. Also weiß ich, habt ihr das Interview auch mit Dimo im Darmstädter Echo gelesen, was diese Woche nochmal für Wirbel gesorgt hat? Habt ihr es gelesen? Also
ich habe es gelesen, ja.
Wie hat es auf dich gewirkt?
Ich glaube, die Wahrheit trifft sich irgendwo in der Mitte. Also das... Ich will jetzt weder dem Dimo Wache da irgendwas einreden oder der Vereinsseite auch. Rüdiger Fritsch hat ja auch ganz schnell darauf reagiert. Also ich meine, es liegt da irgendwo in der Mitte. Das werden wir nicht erfahren. Daher sollten wir das einfach so, oder ich lasse es einfach mal so stehen.
Ich würde das jetzt eigentlich auch, also aber Nick, vielleicht hast du es auch gelesen?
Ich habe es auch gelesen und ich in mir spricht dann der Lilien-Fan, dass ich sage, ich finde es einfach schade, dass eine Zeit so auseinandergeht, ohne da jetzt irgendjemand die Schuld in die Schuhe zu schieben. Es ist einfach ein Jammer, weil Dimo einen tollen Job gemacht hat über all die Jahre und ich würde jetzt am liebsten auch ein Ei draufschlagen und ich hoffe, dass das mit ein bisschen Abstand, dass sich dann alle nochmal beim Italiener treffen und nochmal einen schönen Abend zusammen haben und drauf anstoßen auf das, was man alles erlebt hat. Ich glaube, da braucht es jetzt ein bisschen Abstand. Das war ja mit Dirk Schuster teilweise manchmal auch ein bisschen schwierig. Heute ist, glaube ich, das Verhältnis total entspannt. Selbiges wünsche ich mir für das Verhältnis mit Dimo. Ei draufschlagen und ich wünsche ihm auch alles Gute, weil er hat ja gesagt, er hat Lust jetzt auch nochmal irgendwo anzupacken und man kann ja wirklich auch sagen, er ist ein Top-Torwart-Trainer und ich drücke ihm da alle Daumen, dass er jetzt einen schönen Job findet und nochmal angreifen kann und nochmal ein paar Talente tatsächlich nach oben führen kann, weil dafür hat er ja wirklich ein Händchen gehabt, das muss man ganz klar sagen. Und ansonsten wirklich Haken dran und am besten kein Öl mehr ins Feuer gießen.
Ja, sehe ich auch so. Ich würde inhaltlich auch, ich habe natürlich noch mehr irgendwie erfahren über verschiedene Seiten darüber, was ich jetzt teilweise auch, weil es vertraulich ist, oder es nicht sagen kann. Aber ich kann mir auch, also ich will mich jetzt auch nicht auf eine Seite schlagen. Ich finde es auch, wie du gesagt hast, Nick, sehr schade, dass das jetzt so unschön auseinandergegangen ist mit dem Interview, mit der Vereinsreaktion darauf. Das Kapitel Wache ist beendet. Das klang ja auch jetzt ziemlich barsch für mein Empfinden. Ich finde, natürlich gehört das auch dazu, dass da jetzt viel drüber diskutiert wird und die Leute Stellung beziehen. Mir, der ich jetzt auch, wie gesagt, das eine oder andere noch gehört habe, fällt es tatsächlich schwer, da irgendwie mal zu sagen, der ist schuld, der ist nicht schuld, der arme Dimo, der böse Dimo, der arme Verein, der böse Verein, kann ich nicht sagen. Ich fände es jetzt auch, es ist jetzt hoffentlich erstmal Ruhe und wie du jetzt auch, Nick, gesagt hast, ist tatsächlich halt, der Verein hat Dimo viel zu verdanken, Dimo hat auch dem Verein aber auch was zu verdanken, das muss man auch sagen und hoffentlich beruhigt sich das jetzt. Aber im Kontext mit der Wache-Debatte gab es dann auch wieder Präsidiumskritik, also das kann ja nicht sein, wie geht man mit dem um und das ist typisch und und da wurde da im Herbst ist Präsidentenwahl, Rüdiger Fritsch wird nicht mehr antreten und dann ist die Frage, wer macht's? Der Verein, wer hat Markus Pfitzner in Stellung gebracht? Und dann kam im Lilienblock-Forum die These, die auch tatsächlich gleich Echo gefunden hat. Wieso macht das eigentlich nicht der Nick? Der sieht gut aus, der ist kompetent und der sollte das doch, der könnte das doch auch gut machen. Und wurde mir tatsächlich jetzt auch aufgetragen, ich soll den Nick fragen. Nick, wie stehst du zu diesem Thema?
Ja, also zunächst einmal hoffe ich, dass es nicht, mit meinem Aussehen, ich freue mich über solche Komplimente, aber es macht mich eher verlegen. Ich tue mir da eher schwer, weil ich habe ja auch im Fernsehbereich immer wieder den Wunsch gehört, dass ich vor die Kamera soll. Und es hat schon gute Gründe, warum ich gerne hinter der Kamera arbeite als Produzent und Regisseur. weil mir diese Eitelkeit, glaube ich, abgeht. Aber wie gesagt, ich freue mich über ein Kompliment und das vielen Dank an der Stelle. Und ich muss echt sagen, weil es war nicht nur im Lilienblock so, sondern es ist in den letzten Tagen da irgendwie was losgetreten worden. Es ist auch aus verschiedenen Richtungen jetzt an mich herangetragen worden. Und das berührt mich schon. Ich muss zugeben, dafür bin ich einfach zu sehr Lilien-Fan und auch schon zu lange, als dass ich nicht ganz ehrlich sagen muss, dass es eine Wertschätzung ist, die mir gut tut und über die ich mich sehr, sehr freue. Und allein die Vorstellung, Präsident des SV 98 zu sein oder irgendwas anderes, das ist natürlich, das ist ein Kindheitstraum, brauchen wir nicht drüber reden. Und aber ich habe natürlich auch allerhöchsten Respekt für das, was die Truppe, die Führungsmannschaft da seit vielen, vielen Jahren leistet, wie viel Arbeit, wie viel Leidenschaft, wie viel Herzblut die da reinstecken und wie viel Verantwortung der Job auch mit sich bringt. Und ich kann nur sagen, was für mich einfach wichtig ist, dass auch der künftige Präsident einfach das Erbe von Rüdiger weiterträgt. Und das heißt, dass er eben den Verein nicht nur irgendwie führt, sondern ihn auch durch, also mit jeder Faser liebt und das aber auch mit klarem Kopf, also auch eine Entscheidungsverlässlichkeit und immer im offenen Ohr, auch für alle Leute im Verein. Das ist ja nicht so ganz einfach, da immer für alle ein Ohr zu haben. Das ist, wäre mir persönlich ganz wichtig. Ich möchte aber auch einen Präsident haben, der dies aus Tradition anders mit Leben füllt, also der auch bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen, nicht zu sagen, jetzt sind wir doch etablierter Zweitligist und super, so geht's jetzt weiter, sondern dass wir tatsächlich mutig vor allem auch in Infrastruktur investieren, dass wir die Worte, die uns Aitac damals, als er bei uns in der Heinerstube war, mitgegeben hat, dass wir die beherzigen, sprich auch in unsere Nachwuchsarbeit, und ich bleibe dabei, das ist ein wichtiger Baustein unserer Zukunft, da ordentlich zu investieren, dass nicht alle Talente immer nach Mainz, Hoffenheim oder Frankfurt gehen oder wir die auch halten können, die wir haben. Und also da wünsche ich mir auch eine transparente Vision des künftigen Präsidenten, dass er mal die Hosen runterlässt. Wohin geht's denn? Auch wirtschaftlich, weil ich habe schon ein Netzwerk, ich unterhalte mich mit vielen Vereinspräsidenten in der ersten, zweiten und dritten Liga, bin immer mal wieder auch mit Managern unterwegs. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht nur die Schalkes, Hamburgs und wie sie alle heißen, die halt riesen Stadien haben, dass wir da diesen Nachteil, den wir durch unser kleines Stadion haben, sehen, sondern dass wir ein Auge auch auf Heidenheim, St. Pauli und die, die auf Augenhöhe mit uns sind, haben. Also nicht, dass die uns auch noch enteilen, weil das wäre schlecht. Also ich brauche da schon von dem künftigen Präsidenten, wer auch immer das ist, klare Antworten, wohin der Verein steuern möchte und woher das Geld auch kommen muss, weil ganz klar, ich glaube, das ist kein Geheimnis, die Zeiten, wo der kleine Handwerkerbetrieb oder der Elektroadelmann in Darmstadt Profifußball bei den Lilien finanziert, das ist vorbei. Also da müssen wir überregional denken. Mit Hikes haben wir den ersten Sponsor, der überregional war. Und ich hoffe, dass das noch weitergeht, dass der Blick nicht nur in die USA geht, sondern dass wir auch schauen, wie wir überregional attraktiv sind. Und auch das böse Wort mal in den Mund zu nehmen, wie es vielleicht auch noch andere Gelder gibt. Nicht jeder Investor ist immer ganz schrecklich und es gibt ja auch Möglichkeiten, ich sage nur, der Blick nach Bremen lohnt, fremdes Geld in Anführungszeichen zu bekommen und damit zu arbeiten. Die Genossenschaft bei St. Pauli hat für Furore gesorgt. Also es gibt da so ein paar Sachen, wo ich jetzt einfach im Herbst von dem künftigen Präsidenten Antworten hören möchte, wie es weitergeht. Und nochmal zu meiner Person, ich habe mir echt abgewöhnt zu sagen, sag niemals nie. Also das mache ich nicht. Wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, schmeichelt mich sehr. Aber an der Stelle ist es ja, ich meine, das kam jetzt die Woche, da gehört noch viel Gehirnschmalz dazu. Aber danke trotzdem.
Ja, Nick, aber da muss ich jetzt als Journalist natürlich nochmal nachfragen. Das heißt, du schließt das nicht kategorisch aus, dass sich das ergeben könnte, wenn bestimmte Faktoren eintreten?
Also ich glaube, ich habe in der Vergangenheit ja immer dem Verein unter die Arme geholfen, wenn ich es konnte. Stichwort Retterspiel 2008, an dem ich ja nicht ganz unmaßgeblich beteiligt war. Ich werde ja auch hier in München immer wieder aus dem Umfeld des FC Bayern, Familie Hoeneß und Co. Angesprochen. Ja, wann übernimmst du denn endlich mal richtig Verantwortung, du alter Heiner und du alter Lilien-Fan? Also ich habe mir meinen Stempel verdient, auch über die vielen Jahre, die ich jetzt nicht mehr in Darmstadt bin. Und nein, ich schließe nichts aus, in welcher Funktion auch immer, ob das jetzt Präsident ist oder sonst was. Ich sage nur, ich stehe gerne immer mit Rat und Tat und auch Netzwerk zur Verfügung. Und möchte da aber auch wirklich mit allem Respekt vor Markus Fitzner und vor der aktuellen Führungsmannschaft da erstmal die Füße stillhalten und mal abwarten, was so die nächsten Wochen und Monate passiert. Aber so viel Zeit ist ja jetzt auch nicht mehr bis Herbst. Ihr wisst, da gibt es ja dann doch auch ein paar Dinge vorzubereiten. Also ich finde es gerade eine sehr spannende Zeit, weil der Verein da, glaube ich, jetzt sich auch echt strukturell aufstellen muss für das, was kommt.
Was müsste passieren, damit du kandidierst?
Ich bräuchte einfach eine tolle Führungsmannschaft um mich herum. Ich bin ein totaler Teamplayer. Ich bin Sternzeichen Krebs, sage ich immer. Also ich brauche ein harmonisches Umfeld. Ich bin einfach einer, der im Team seine Stärken am besten ausspielen kann. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man da ein super gut funktionierendes Team hätte, wo auch queere Meinungen mal gehört werden. Vielleicht auch mal über den Tellerrand hinaus geblickt wird, weil nicht alles, was gut ist, muss immer aus Darmstadt kommen. Viele gute Ideen entstehen auch woanders. Und also mir ist dieser Teamgedanke ganz wichtig. Also wenn sowas anstehen sollte, dann brauche ich ein Team um mich herum, die mich zu 100% unterstützen. Und ich will dann nicht der kleine Klugscheißer aus München sein, der da seinen Senf dazugibt und der eigentlich nicht gewollt ist in Darmstadt. Weil dann hätte ich tatsächlich Besseres zu tun. Und weil jemand gesagt hat, die Ehefrau macht nicht mit, die hat schon lange kapituliert. Die weiß ganz genau, die Lilien, wenn die rufen, dann bin ich nicht aufzuhalten. Ich meine, die macht das jetzt seit über 30 Jahren mit. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen.
Ginge das denn von München aus?
Ja, also erstens mal in meinem Job. Ihr habt es ja so ein bisschen durch die Heinerstuben mitbekommen. Ich bin ja viel unterwegs in der Welt und mir ist schon klar, also wenn jemand da Verantwortung übernimmt und ich nochmal, das muss ja nicht der Präsidentenjob gleich sein, sonst gibt es ja vielleicht auch noch andere Sachen, dann muss er auch eine physische Präsenz in Darmstadt haben. Also da wäre ich schon auch bereit, dann auch in Darmstadt häufig zu sein, einen Zweitwohnsitz in Darmstadt ins Auge zu fassen und. Also das darf kein Kriterium sein. Und mir ist aber schon bewusst, da muss man viele Gespräche führen, viel vor Ort sein, viel reinhören in den Verein. Ich zitiere immer Uli Hoeneß, wir haben oft Gespräche über, was bedeutet Führung bedeutet, gehabt, wo er dann auch nach seiner Zeit im Gefängnis mit mir gesprochen hat und dann mal reinhören, von mir wissen wollte, wie ich so die Atmosphäre im Verein empfinde. Und seine Losung war immer, dass er selbst, als das Unternehmen FC Bayern schon sehr gewachsen war, ist er jeden Morgen, als er kam, erstmal seine Runde gegangen und hat mit der Ticketverkäuferin, mit der Empfangsdame, mit allem irgendwie so einen kurzen Plausch gehabt und hat sich das auch gemerkt und wusste, aha, die ist jetzt schwanger, da frage ich nochmal ein paar Wochen nach, wie es jetzt gelaufen ist. Der hat reingehört in den Verein und ich glaube, das ist das A und O und der Rüdiger hat es ja auch toll vorgemacht, muss man sagen. Du musst ein Präsident mit Herz und Leidenschaft sein. Du musst den Leuten zuhören. Du musst diesen Verein wirklich lieben und immer ansprechbar sein und nicht in deinem Elfenbeinturm verschwinden, sondern ein Präsident ein Stück weit für alle sein.
Ja, das klingt alles sehr spannend. Bin gespannt, wo das hinführt, was sich ergibt. Der Verein guckt auch die Heinerstube. Es ist ja, wie gesagt, jetzt keine explizite Kandidatur für eine Präsidentschaft, aber was ich da draus höre, ist die Bereitschaft, im Verein Verantwortung zu übernehmen von dir. Ob das jetzt gewünscht ist oder nicht, das ist was anderes. Muss sich auch zeigen, ob es da Möglichkeiten gibt. Was mir auch nochmal wichtig ist, weil es wird immer wieder über das Präsidium geschimpft in den vergangenen Jahren. Und das finde ich, die haben sicher nicht alles richtig gemacht. Aber hey, Leute, es ist die erfolgreichste Zeit in der Geschichte des Vereins. 3 Jahre Bundesliga, ein neues Stadion, das alles mit einem Verein, der aus der Insolvenz kam. Also, und dann immer drauf rumzuhacken und zu sagen, alles schlecht, alles scheiße. Ich war bei der letzten Mitgliederversammlung, war ich nicht bei denen, davor war ich immer im Internet und was weiß ich wo, am Stammtisch meckern die Leute alle auf der Mitgliederversammlung, hat für mein Empfinden niemand richtig den Mund aufgemacht. Es gab so gut wie keine kritischen Fragen in den vergangenen Jahren. Insofern, ich finde auch, das hat auch einen gewissen Grund, dass sich im Verein keine ernsthafte Opposition formiert hat, weil Die haben echt gute Arbeit geleistet. Das möchte ich auch nochmal immer wieder hervorheben, auch wenn sie eben im Nachhinein sich gezeigt hat, dass das möglicherweise nicht alles richtig war, sie sicher auch Fehler gemacht haben. Aber unterm Strich, das Fazit, das Gesamtergebnis, da steht der SV Darmstadt 98 für die Möglichkeiten, die er hat, sehr gut da, für mein Empfinden. Das möchte ich nochmal sagen. Also auch da wirklich große Hochachtung vor allen, die da jetzt Verantwortung übernommen haben und den Verein dahin gebracht haben, wo sie gerade stehen. Möchte ich nochmal so hier gesagt haben, ist mir persönlich auch ein großes Anliegen. Ja, soweit von mir. Christoph, würdest du Nick wählen?
Pass auf, was du sagst.
sagen wir mal so, ich kenne diesen Verein ja auch schon sehr lange und ich habe sehr viele Präsidien kommen und gehen sehen. Und da möchte ich auch deine Worte oder Nicks Worte auch da, wo der SV Darmstadt 98 jetzt steht. Das ist einfach ein Verdienst von Hans Kessler natürlich, der diesen Verein dann wirklich auch vor dem Ruin gerettet hat, auch mit Nicks Hilfe. Erinnere ich mich auch noch gerne an dieses schöne Spiel damals. Und das Erbe, das dann halt Rüdiger Fritsch angetreten hat mit Anne Baumann, Wolfgang Arnold, Markus Fitzner, Uwe Kuhl, die man alle auch nennen muss. Und
Volker H.
bitte, Volker Hahn natürlich,
Volker H.
genau,
dürfen wir nicht vergessen. Ne?
Entschuldigung. Aber auch alle anderen wie Michael Balguni, die wirklich da, oder Florian Holzbrecher, der den Verein jetzt
Jetzt muss ich aber schon noch die Anne Baumann auch nennen.
Die Anne Baumann habe ich genannt, oder?
Hast du genannt? Oh, dann kann man sie auch zweimal nennen.
Und dann, also wenn wir jetzt der Vollständigkeit halber, müssen wir dann auch noch, auch wenn die Personalie vielleicht etwas kontrovers ist, aber Tom
Genau,
Eilers gehört auch
genau.
dazu.
Auf jeden Fall. Ohne diese Menschen wäre Darmstadt 98 wahrscheinlich nicht da, wo wir es jetzt sind, ein etablierter Zweitligist mit 3 Jahren erste Bundesliga. Also wer mir das vor 15 Jahren erzählt hätte, der hätte ich gesagt, hier, du hast sie nicht mehr alle. Damals standen wir nämlich, ich habe es letztens gerade erwähnt, in der vierten Liga und mussten es hoch in die dritte Liga zittern. Und da hat dieses Präsidium ganz, 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 ganz viel einen ganz großen Verdienst dran. Das darf man nie vergessen. Und dass ein Präsidium auch Fehler macht, dass jeder Mensch Fehler macht, dass, egal wo irgendwie hantiert wird, das ist auch klar. Und ich sage aber auch, Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Von daher tut es sicherlich nicht schlecht, wenn sich vielleicht auch andere Menschen Ideen machen, wie es mit Darmstadt 98 weitergehen könnte. Ob das dann letztlich der Nick sein wird oder jemand anderes, das sei mal dahingestellt. Aber jetzt im Präsidium das alles irgendwie abzusprechen, dass da irgendwie die Handlungsfähigkeit fehlt, das finde ich auch gar nicht falsch und es hat auch keinen Respekt diesem Vergehen. Und ich sage auch immer gerne wieder, wir sollen immer noch gucken, wo wir herkommen, auch wenn das wirklich ein ausgelutschter Spruch ist. Aber es ist wirklich so. Ich erinnere mich auch noch an vor ein paar Jahren, als es dann auch mal eine Situation gab, wo eine Opposition sich formiert hatte gegen das damalige Präsidium und Walter Grimm und Uwe Wiesinger, die letztlich dann aber nur mit heißer Luft irgendwie argumentiert hatten. Und ja, wenn jemand wirklich Lust hat, diesen Verein auch nochmal mit zu bereichern, glaube ich, tut es ihm gut. Und ich würde mich freuen, wenn es eine Alternative gibt, einfach nur, um da einen Wettbewerb auch zu entstehen zu lassen, was dem Ganzen ja einfach nur fruchtbar sein kann.
Klingt nach einem schönen Schlusswort. Wenn kein anderer von euch noch, wenn Nick noch nicht noch was sagen möchte, ja, dann würde ich sagen, belassen wir es aber heute, gucken, wie es weitergeht. Sportlich mit den diversen Personalien von Ersatztorhütern bis Präsidenten und hören uns nach dem nächsten Spiel wieder, was in Münster sein wird, wo wir dann möglicherweise auch endgültig den Klassenerhalt fix haben könnten, denn bis jetzt ist er noch nicht zu 100% sicher. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch ein schönes Rest Ostern, wenn ihr unsere Folge an Ostern noch seht. Sag vielen Dank an Christoph. Danke.
Gerne und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, danke an Nick.
Danke euch auch und frohe Ostern alle.
Danke an euch alle da draußen. Wie gesagt, unterstützt uns. Es gibt genug Möglichkeiten, vom Abonnieren bis hin zur Mitgliedschaft. Das hilft uns hier, dieses Forum, diese Plattform zu bedienen. Und ja, da würden wir uns immer wieder drüber freuen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefangen, Tor, Tor, Tor!